Manni, gleich geht's los. Unser Gast heute, Benny oder Benjamin Laut, ehemaliger Fußballer. Und da gibt's Skandale, Skandale, Skandale.
Ja, der Rekordtorschütze von den Löwen ist bei mir zu Gast. Freue mich sehr. Ja, bin einmal gespannt, was er jetzt heutzutage so macht. Man liest wenig über ihn, aber das werden wir heute erfahren.
Und das Ganze im Epizentrum des Podcasts, nämlich bei 80/20 in der Agentur.
Ganz genau. Und jetzt gehen wir rüber zum Benny. Lassen wir nicht so lange warten, oder? Laufen wir oder gehen wir?
Du tragst mich. Okay, gut.
Rückblick mit Weitblick. Der Podcast mit dem Münchner Urgestein Manni Bender.
Rückblick mit Weitblick. Eine neue Ausgabe. Unser Gast heute, Benny Laut. Herzlich willkommen.
Ja, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, Benny, auch herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Muss man schon sagen, die 60-Legende, ja, kommt zu mir im Podcast, ist mir schon eine Ehre. Wir fangen bei uns im Podcast immer so mit 5 Fragen an, schwarz, weiß, und dann legen wir los, oder?
Auf meine Gefühle nimmt keine Rücksicht, oder? 2 blaue, 1 roter.
Ja, okay, gut zu wissen.
Guter Einstieg für ein harmonisches Miteinander. Also 5 kurze.
Oder 2 Oberbayern gegen eine Niederbayern,
kann oder man so. Nur
sagen. Aber ich gut, bin gut legen wir los. Ja. Benny. Trainer oder Funktionär?
Dann lieber Funktionär, also lieber außerhalb vom Platz als auf dem Platz, aber nur Stand jetzt.
Watten oder Würfeln? Oder Schafkopfen oder Würfeln? Also.
Ja, wenn jetzt nur Schafkopfen mit dazu zählt, dann lieber Schafkopfen statt Watten.
Ja, da werden wir jetzt gleich nochmal später drauf eingehen, auf dieses Thema. Ich habe was anderes gehört. Ja.
Oh, okay.
Dann impfen oder nicht impfen?
Ja, ganz klar impfen.
Norden oder Süden, geografisch gesehen jetzt?
Hat mir tatsächlich beides gut gefallen, aber am Ende ganz klar der Süden.
Dann Sportfreunde Stiller oder Sportfreunde Fischbach auch?
Oh, ganz schwierige Frage. Ganz schwierige Frage. Beides natürlich gehört bei mir irgendwo ein Stück weit dazu. Aber... ja, Sportfreunde Fischbach, meine Heimat, mein Heimatverein. Deswegen muss ich mich schweren Herzens für die Sportfreunde Fischbach entscheiden.
Du hast ja einen eigenen Song bekommen von Sportfreunde Stiller. Wie ist denn das zustande gekommen?
Ja, eigener Song ist tatsächlich, ja, ein bisschen übertrieben, aber klar, Laut anhören, mit TH am Ende geschrieben. Der Flo von den Sportfreunden, ein riesen 60er-Fan, damals über den Mehmet Scholl. Habe ich die Jungs dann kennengelernt, einmal auf dem Konzert gewesen, auch danach dann mal Kontakt gehabt und irgendwie kam es dann zustande, dass sie dann also genau mit dem Laut anhören ging es los, Laut mit TH und später dann zur WM-Album haben sie dann so ein Fußballalbum rausgebracht, das haben sie in Hamburg aufgenommen, in der Zeit habe ich ja schon in Hamburg gespickt gehabt. Und,
Hast Fremdenführer schon gemacht oder was?
Genau, und da bin ich dann spontan mal im Aufnahmestudio vorbeigegangen und so hat sich dann eins fürs andere ergeben, dass ich sogar bei einem Lied einen kurzen Text mitgesprochen habe. Und dahin, ja, aufgrund dessen gab es sogar am Ende eine goldene Schallplatte, auch für mich, weil das Album hat damals eine goldene Schallplatte bekommen und die Sportfreunde waren so nett und haben dann eine für mich auch organisiert und somit bin ich auch Inhaber einer goldenen Schallplatte.
Das, wenn wir gewusst hätten, oder? Dann hätten wir schwarz-weiß fragen können, goldene Schallplatte oder deutscher Meister.
Ja? Die Frage steht trotzdem im Raum.
Ja, und da hätte wahrscheinlich keiner gedacht, dass ich beides sagen darf.
Wie schaut deine Songskarriere sonst so aus?
Ich habe schon gesagt, also ich habe mitgesprochen und nicht mitgesungen, also da habe ich überhaupt gar keine Talente, deswegen bei mir zu Hause, also die Meisterschale, die findet man, ja, so ein Duplikat irgendwo ganz im Eck, aber die goldene Schallplatte, die hängt tatsächlich irgendwo, wo man sie auch sehen kann, also das ist so, ja, ich weiß nicht, das ist glaube ich immer irgendwie eher was Besonderes, wenn man irgendwas gar nicht kann und dafür auch noch belohnt wird.
Das ist mein Lebensmotto. Welche, du hast mit Sicherheit viele Trophäen im Keller oder wo auch immer. A, wo stehen die und B, welches ist deine Lieblingstrophäe?
Ja, die Lieblingstrophäe habe ich ja gerade schon erwähnt. Ansonsten habe ich tatsächlich da gar nichts rumstehen. Also mein Vater, der gerne mal alles gesammelt. Der Hans hat bei sich ja, das immer alles gut aufbewahrt. Er passt da heute noch gut auf. Der hat ein paar Ordner, wo er schon, eigentlich schon von Anfang an meiner Karriere alles immer mitgeschrieben, alles dokumentiert, alle Statistiken, und die bewahrt er schön auf. Und da sind auch die, ja, paar Medaillen und Pokale, die es zwischendurch einmal gab.
Und wahrscheinlich auch relativ viele Torjägerkanonen, oder? Aus der Jugendzeit, oder?
Torjägerkanonen, ja, das eher, ich muss sagen, so, was mir immer, warum auch immer, eigentlich nie gewonnen habe. Es gab immer so Trophäen, Torjägerkanone und bester Spieler. Da bin ich eigentlich nie auftaucht. Also sowas hätte ich immer gern gehabt, aber habe ich immer kaum gewonnen. Aber ja, Tor des Monats, Medaille gab es, ein Tor des Jahres, solche kleinen Medaillen.
Tor des Jahres, oder?
Tor des Jahres, genau.
Die war der Fallrückzieher, oder? Das Fallrück- Geniale, oder?
Genau.
Nationalmannschaft war das.
Genau, das war so ein, ja, kein offizielles Länderspiel leider, aber Benefitspiel war das damals, die Nationalmannschaft gegen die ausländischen Spieler der Liga. Und da,
wie oft schaust du das noch an? Hast du schon öfter angeschaut, oder?
manchmal kommt es mal wieder irgendwie, wenn man dann im Internet schaut, passiert es dann irgendwie immer, dass das irgendwie wieder aufploppt, dann schaue ich mir natürlich auch gerne mal wieder zwischendurch an.
Sagst du dann zu deinen Kindern, kommt's mal her, schaut mal, was ich gefunden habe, das ist euer Papa?
Ja, der Größere, der ist 10, der Liam, der spielt natürlich selber Fußball, schaut auch, der kennt sich mittlerweile da schon ein bisschen aus, der hat das natürlich auch schon ab und zu mal angeschaut, aber ja, ansonsten, wer mich kennt, bin jetzt nicht derjenige, der immer sagt, hey, komm's mir, ich zeige mal was, was ich früher mal ganz gut gemacht habe.
Jetzt haben wir zwei ehemalige Fußballprofis da sitzen. Manni, wie schaut's bei dir aus mit Tor des Monats, Tor des Jahres?
Ich war nur in der Auswahl, ja, bei den besten 5 Tor des Monats mit Bayern einmal.
Ein paar Freistöße, oder?
Aber nein, mit den Freistößen muss ich sagen, bin ich... Obwohl der gegen Olli Kahn, der hat es eigentlich schon verdient gehabt. Ja. Also der von der Außenseite ins kurze Eck. Ja. Ja, das wäre natürlich, glaube ich, schon allein, wenn an Olli Kahn so ein Ding reinzuhauen, das ist schon allein, das wäre eine Medaille wert. Aber ich glaube, dass ihn das heute immer noch wurmt an Olli. Ja, und glaube, deswegen kommt er nicht zu mir im Podcast.
Medaille aus Titan
übrigens. Weil er genau weiß, dass das auf den Tisch kommen würde.
Direkter Eckball oder was war?
Nein, nicht, das war so Höhe.
War nicht dabei.
Höhe 16er war das gegen Olli Kahn. Ziemlich an der Auslinie, Höhe 16er. Und dann, ich habe mit dem Olli früher zusammengespielt und habe natürlich relativ viele Freistoßtrainings mit ihm gemacht. Also ich habe bestimmt tausende von Bälle mit ihm trainiert und habe immer aufs lange Eck geschossen. Also die Klassiker von mir, ja, langer Eck. Und da habe ich ihn wirklich erwischt und habe ihn dann ins Kurze reingezimmert und da habe ich ihn wirklich am falschen Fuß erwischt.
Mit
KSC gegen Bayern war das, ja, 4-1 gewonnen. Mhm. Da habe ich noch ein schönes Volley-Tor noch geschossen. Aber ich bin jetzt heute hier nicht so wichtig, sondern Benni, was mir mal sagt, du bist ja sehr nirgendwo zu finden. Also du bist tauchst kaum auf in Fernsehstudios und da, man, es gibt ja andere, die sind ja fast überall tagtäglich in gewissen Fernsehshows zu sehen. Wie schaut jetzt eigentlich so dein Alltag aus oder was machst du jetzt momentan und mit was verdienst du deine Kohle momentan oder hast du damals so viel verdient, dass du jetzt sagst, es geht, oder wie schaut dein Tagesablauf jetzt so aus? Und
ja, sagen wir mal, es war so erfolgreich, dass ich zumindest den Luxus habe, dass ich mir meine Arbeit raussuchen kann. Also das
gibt es da jetzt irgendwas oder hast du?
Ja, ich bin momentan eigentlich hauptsächlich für DAZN im Einsatz als Experte, vor allem für die spanische Liga, für die Champions League. Bin da wöchentlich zweimal, dreimal im Einsatz und bin damit.
Hört sich noch einen harten Tag an.
Ganz gut beschäftigt, ja. Also, wie bei vielen anderen Aufgaben besteht die Aufgabe nur nicht darin, sich sozusagen für 1,5 Stunden das Spiel zu kommentieren, zu analysieren, sondern es bedingt ja auch ein bisschen Vorbereitung. Also, wenn jetzt Real Madrid gegen Levante spielt, dann kennen wir natürlich die Spieler von Real Madrid, aber du als Fußballfachmann kannst mal bestimmten Spieler von Levante nennen.
Nein, nicht zu
oder direkt. Nicht zu schnell. da muss man sich dann schon ein bisschen reinfuchsen und je nachdem, wie gut und intensiv man das gerne machen möchte, kann das natürlich 10 Minuten dauern, das kann aber auch mal 2 Stunden dauern. bei Topspielen gibt es auch mal vielleicht eine Analyseszene vor dem Spiel, wo man sich dann nochmal die Spiele nochmal anschaut und was raussucht. Also da steckt dann auch in der Vorbereitung schon ein bisschen was dahinter. Von dem her, ja, bedingt das oder braucht das ein bisschen Zeit. Gibt auch noch ein paar Projekte wie das Team Bananenflanke, das ist ein soziales Projekt, wo wir jetzt auch einen Verein schon vor ein paar Jahren in München gegründet haben. Das ist, kann gern jeder mal im Internet nachschauen, was das ist und sich informieren. Also kurz erklärt, die Kinder mit Behinderung, die eben nicht die Möglichkeit haben, in Sportvereinen Fußball zu spielen, denen bieten wir dann die Möglichkeit, eben regelmäßig Training zu bekommen, auch Spiele gegen andere zu machen. Und das haben wir vor ein paar Jahren in München gegründet und da steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter. Also langweilig wird in dem Sinne nicht.
Es gibt einen Kollegen von dir bei Sky, der beendet seine Kommentatorkarriere, weil er so ein bisschen im Alternwitz angesiedelt war. Also er hat sich mal irgendwann bei der Sophia Thomalla ein bisschen vergriffen. Mhm. Bist du dir das bewusst, dass das, was du sagst, dass es das ganz schnell gewertet werden kann und dass es das ein Risiko birgt, oder bist du relativ entspannt?
Ja, es wird natürlich es wird natürlich immer schlimmer, dass wenn man heutzutage irgendeinen Fehler macht, dass das natürlich von jetzt auf gleich irgendwo auftaucht, in sozialen Medien breitgeschlagen wird. Und damals war das mit Sicherheit nicht so, dann hat das irgendwie mal ein bisschen gedauert, dann musste man erstmal einen anrufen, dem erzählen, was da halt passiert ist. Der musste sich dann erstmal erkunden, hat das wahrscheinlich 3-4 Tage gedauert, bis irgendwas mal öffentlich wurde, was irgendeiner falsch gemacht hat. Ja. Und das ist heutzutage anders. Ich glaube, ich bin jetzt, was jetzt die Fernsehgeschichte betrifft, nur der Co-Kommentator sozusagen. Mein Redeanteil ist eher gering. Ich muss mehr analysieren als über Themen sprechen, die mit dem Fußball nichts zu tun haben. Deswegen bin ich da weniger gefährdet. Aber klar, man muss auch da ein bisschen aufpassen, was man sagt. Ja. Also das ist, wenn es natürlich den Bogen überspannt, ist es auch richtig. Also man hat da auch eine gewisse Verantwortung. Aber bei dem Kollegen war es für meinen Betracht natürlich auch sehr übertrieben, ja. Aber man sieht es, das geht dann an die Zeitung, dann fängt der mit an und schon diskutieren alle drum und so ist es leider, ja.
Ich bin generell ein bisschen enttäuscht, weil in der Vorrecherche haben wir natürlich auch in der Suchmaschine eingegeben, Benny Laut und Skandale, und da findet man, glaube ich, bei Manni Bender und Skandale deutlich mehr. Was ist denn was bei dir nicht über dich nicht in Wikipedia steht, was du aber jetzt gerne als Skandal deklarieren möchtest?
Ja, das wäre dann schon eine Aufgabe gewesen, da was zu finden.
Okay, dann recherchiere ich nochmal kurz.
Ja, also da tatsächlich, glaube ich, da findet man nichts oder Gott sei Dank auch nichts. Ich glaube,
Doch, also, ich habe recherchiert, ich habe nur einen gefunden.
Hast du? Ja, aus dem Haushalt wahrscheinlich, oder?
Ein bisschen auf die Gesichtsfarbe jetzt aufpassen von Benni. Ja. Ich habe mich ein bisschen umgehört, in deinem Bekanntenkreis recherchiert, ja. Und da ist mir aufgefallen, hat ist mir erzählt worden, du sollst ein Verhältnis haben. Und zwar ein sehr intensives.
Mhm. Im eigenen Haus.
Ja. Und zwar mit der Geschirrspülmaschine.
Okay, dann kann ich mir vorstellen, wo das herkommt.
Skandal.
Ja, dann, wenn das schon der schlimmste Skandal ist. Aber ja, tatsächlich, Geschirrspülmaschine ist so ein spezielles Thema. Ich halte mich im Haushalt natürlich sehr zurück, aber das ist ein Bereich, das organisiere ich lieber selber, wie die eingeräumt wird.
Das kann keiner so gut wie du wahrscheinlich.
Weil das, ja... Das muss irgendwie alles seine Ordnung haben. Das stört mich, wenn da irgendwas keinen Platz hat und die Gläser kehren da, die Teller kehren da, die kehren da so rum, da nein. Also tatsächlich ein spezielles Thema, aber ich glaube, meine Frau ist ganz froh darüber, dass ich das dann übernehme, weil sie braucht sich dann da nicht drum kümmern.
Aber das wirft einige Fragen auf sich, bringt mit sich. Wie stellst du das Besteck rein? Mit dem Werkzeug nach unten oder nach oben?
Ja, also der Griff gehört schon in die
in den
Kasten oben rein, und da wo die Halterung ist, da gehört der Griff rein und nicht irgendwie die Gabel oder der Löffel, weil sonst dreht sich das am Ende so, naja, und dann ist wieder weniger Platz.
Wir reden nicht ernsthaft gerade über die Sortierung in der
Geschirrspülmaschine. Also wenn es eine da gehabt hätte, dann hätte ich euch das gerne mal vormachen. Ja. Genau, aber
kann jemand eine Geschirrspülmaschine bringen?
Ja, tatsächlich, also tatsächlich so einer der wenigen Ticks, glaube ich, aber weiß nicht, vielleicht hast du was gefunden. Aber tatsächlich, ja, das stimmt, die Geschirrspülmaschine ist ein spezielles Thema.
Ja gut, jetzt haben wir also den Skandal haben wir jetzt aufgedeckt.
Lass uns jetzt mal... Moment, jetzt ist das einmal durch bei dir auch dran. Wie ist denn dein Zugang zur Haushaltsarbeit? Wir wollen ein bisschen was über dich auch erfahren in deinem Podcast.
Oh, also ich bin jetzt, sage ich mal, ich bin froh, wenn ich die Küche finde. Ich habe da die Kompetenz komplett abgegeben an meine Frau. Ja. Also Kochen und alles, da bin ich raus. Ja. Ich hole dann immer das Holz für einen Kamin rein, ja. Schmeiße einen Kamin an. Das sind so meine Aufgaben, was ich im Haushalt zu tun habe oder mache. Aber das soll ja immer die Stärken den anderen überlassen, wo sie stark sind. Also. Ich habe es früh erkannt, dass das nicht meine Kernkompetenz ist und habe das mal schön abgegeben an meine Frau.
Ja. Sind das der Frau auch so? Sind das eure Frauen auch so?
Also. Es ist ja wichtig, das zu erkennen, was man kann und was nicht.
Ja, genau. Du, lass uns mal Fußball reden. Ja. Fangen wir gleich mal beim aktuellen Thema an. Bundestrainer ist natürlich jetzt aktuell, sage ich jetzt einmal. Du warst ja Nationalspieler. Was ist dein Tipp für, oder was wäre dein Wunschtrainer? Was sagen würdest du, ja, das könnte ich mir vorstellen.
Mein Wunsch, also ich glaube, es gibt so ein paar deutsche Trainer, die ich, die offensichtlich auch mit zu den Besten gehören, die sind alle nicht verfügbar. Also Klopp, Tuchel, Nagelsmann, das sind so für mich die herausragenden deutschen Trainer, die, wo man weiß, okay, der kommt morgen zu einem Club und der Club wird in kürzester Zeit besser werden. Der wird auf längere Frist Titel gewinnen. Also das sind für mich die einzigen Trainer, wo das garantiert ist. Der Hansi Flick als nächste Alternative, der natürlich auch schon mal Co-Trainer war, der beim DFB war, der natürlich auch keine so schlechte Arbeit momentan verrichtet, der auch menschlich, glaube ich, für so eine Nationalmannschaft super passen würde, weil es schon immer speziell, die kommen alle paar Wochen, Monate zusammen, man braucht da ein gutes Gefühl, mit den Spielern auch umzugehen. Hätte für mich auch super gepasst, steht auch leider nicht zur Verfügung. Dann nächster Kandidat, der sich natürlich dann anbietet, ist der Stefan Kuntz. Also 21 Trainer, hat da auch erfolgreiche Arbeit geleistet und kennt natürlich viele der aktuellen Nationalspieler. Deswegen ist mein persönlicher Tipp, dass wahrscheinlich es in die Richtung geht. Wir hatten noch einen Kandidaten, der ja auch immer für hohe Wellen schlägt, der Lothar. Ich jetzt gern gesehen, wenn er mal die Chance bekommt. Also vor ein paar Jahren war es noch undenkbar. Mittlerweile hat er das, glaube ich, bei Sky auch mit Top-Arbeit, hat sich da auch ja aus allem Blödsinn, den er so nebenbei früher mal gemacht hat, in irgendwelchen Shows aufgetreten, was alles einfach viele Sachen bei ihm kaputt gemacht haben, hat er jetzt auch mal weggelassen und hat sich da, glaube ich, auf ein sehr gutes Niveau gebracht, wo man auch sagen kann, okay, da gibt es jetzt wahrscheinlich viel weniger, die sagen ja, wir können jetzt den Lothar Matthäus da hinstellen. Mhm. Und das war einer, vielleicht auch der beste Fußballer, den wir in Deutschland hatten. Mhm. Der hat auch als Trainer schon ein paar ganz gute Jobs.
War schon in Ungarn, war schon Nationaltrainer, ja, von da das ist er.
Hat schon da schon ein paar ganz gute Jobs hinter sich und hat vom fachlichen Wissen, bringt er natürlich alles mit. Deswegen hätte ich ihn gern auch mal in so einer Position gesehen, halte ich allerdings für eher unwahrscheinlich.
Du hast vorher gesagt, lieber Funktionär als Trainer. Könntest du dir eine Funktionärsaufgabe beim DFB vorstellen und wenn ja, welche?
Ja, ich glaube so mein, ja, was heißt Wunsch, oder ich glaube, ich sehe mich schon, meine Stärken auch ganz gut in solchen Positionen wie Sport direkt, also da gibt es ja mittlerweile...
Du hast Sportmanagement gemacht,
oder? Genau, aber Sportmanagement studiert aktuell so einen kleinen, oder was heißt kleinen Lehrgang noch, so im Bereich Führung und Analytics, also Leadership und Analytics, auch hauptsächlich natürlich so im Bereich Fußball, der auch in die Richtung geht, versuche ich mich auch noch ein bisschen weiterzubilden und glaube, dass die Position ganz gut passen wird. Also da gibt es ja zig Varianten von Geschäftsführer, Sportdirektor, technischer Direktor, irgendwie Verbindungsglied, NLZ-Leiter, ist oft dann immer so ein Einstieg. Also solche Positionen, wo wo man seine Ideen umsetzen kann, die eher so ein bisschen längerfristig ausgelegt sind. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, das wird mir Spaß machen. Ein bisschen bezahlen, Verträge etc. macht mir auch Spaß. Mhm. Und sehe mich in so einer Position, habe ich vorher schon mal gesagt, Stand jetzt. Du hast ja auch schon mal ein bisschen ausprobiert, irgendwann findet man dann raus, okay, ich bin dann doch lieber näher am Team dran, doch lieber auf dem Platz. Ja,
deswegen mache ich jetzt Podcast.
Ich bin ganz weit weg und merke dann, okay, ja, ich will doch lieber den direkten Einfluss auf die Spieler. Aber ich bin so eher jetzt der, der sagt, okay, ich übernehme die Planung und auf dem Feld müssen das dann andere umsetzen. Und deswegen habe ich vorher schon gesagt, stand jetzt eher außerhalb vom Spielfeld und nicht auf dem Spielfeld.
Aber da würde doch jetzt, sage ich mal, ein Verein, ja, würde ja quasi richtig präsentiert werden. Der ist ja nicht so weit weg von deiner, wo du lebst in Grünwald. Müsstest eigentlich nur die eine Straße geradeaus reinfahren und dann linker Hand taucht dann ein Verein auf, blau-weiß, 60, Rekordtorschütze, immer nur ein Idol bei den Löwenfans. Ja. Hat sich da jetzt da nie was ergeben? Oder?
Es gab immer mal Gespräche, es war auch einmal recht knapp, damals als der Ian Air aus Liverpool kam. Irgendwie 2 Wochen, glaube ich, war er da oder 3 Wochen, dann war er schon wieder weg. Als Assistent, was natürlich ein Top-Einstieg wäre, war mal ein Gespräch mit ihm im Austausch, aber da ging es ja dann in kürzester Zeit drunter und drüber, dann war es auch wieder vom Tisch. Also immer mal wieder so ein lockere Gespräch, aber klar, mit 60.
60 drunter und drüber, also das ist ja ganz,
ganz was Neues. Ob ich dann derjenige bin, der da Ruhe reinkriegt, das weiß ich nicht, aber klar, aufgrund der Verbindungen und 60 war mit 11 Jahren bin ich dahin, das war die Hälfte meines Lebens dort verbracht, ist natürlich eine spannende Aufgabe. Und
wenn man jetzt mal den deutschen Meistertitel absieht bei Stuttgart, wahrscheinlich ja die erfolgreichste, oder?
Ja, was natürlich meine persönliche Bilanz mit Toren betrifft, war es auf jeden Fall die erfolgreichste Zeit.
Da können wir wieder eingehen auf die Nord-Süd-Frage von vorhin. Weil ja,
wenn man sich die Bilanz so anschaut von dir, ja, Norden, Süden, Einsätze im Norden, ja,
HSV, die Luft Hannover, im Süden ist besser.
Ja, wenn man sich da die Bilanzen anschaut und wenn man die Bilanz dann im Süden anschaut, VfB, Deutscher Meister, 60, Rekordtorschütze, HSV, 47 Spiele nur gemacht, 10 Tore oder 11 Tore. Ja. Hannover, gar kein Tor.
Ja, eins im Testspiel gegen Real Madrid.
Gegen Real Madrid,
schreiben Sie das. Das wollte ich nicht unterschlagen.
Ja, woran ist denn da gelegen? Wenn man jetzt ehrlich ist, bist du ein Heimscheißer? Oder?
Ja, also die Umgebung und das Umfeld, das spielt natürlich schon, hat bei mir schon eine große Rolle gespielt. Deswegen ist das mit Sicherheit ein Grund, warum es da besser funktioniert hat. Ich glaube, auch die Zeit in Hamburg, klar, die Bilanz an sich, die stimmt nie mit dem überein, was alle erwartet haben und was sie alle erhofft haben.
Da, verletzt, oder?
Da war ich auch verletzt. Ja. Da waren trotzdem auch mal eine Saison, wo wir am letzten Spieltag von 2 auf 3 gefahren sind. Da habe ich auch fast mit die meisten Spiele gemacht, da haben wir noch UI Cup, UEFA Cup gespielt. Also die Einsätze waren dann schon da, die Tore waren natürlich nicht so, wie alle erhofft haben. Wie gesagt, es gab da, das war jetzt nicht komplett schlecht, aber in dem Zusammenhang, dass natürlich viel mehr die Hoffnung bei allen viel größer war, ist es natürlich am Ende negativ gewesen.
Hast du dich selber unter Druck gesetzt? War bei dir auch die Erwartungshaltung so hoch, dass du sagst, du musst es irgendwie nur toppen, was du vorher gemacht hast?
Ja, also das war bei mir natürlich auch so, das lief bei 60 top, dann geht es natürlich weiter bis den nächsten Schritt machen und dann erwarte man natürlich auch, dass auch bei der Anzahl der Tore der nächste Schritt kommt, der ist dann leider ausgeblieben und somit hat es dann in Hamburg würde ich gar nicht mal sagen, das hat nicht gepasst, weil das da habe ich mich tatsächlich auch wohl gefühlt. Da hat einfach dann das Sportliche.
Ja, dass ich dich unterbreche, aber es passt jetzt nur ideal zum HSV. Ich habe einen sehr guten Freund, das ist der Nachbar von mir und der ist sehr sportaffin, arbeitet dabei bei dem einen oder anderen bei dem Sportcenter. Und der hat mir erzählt, der hat gesagt, als damals der Benni kam, ja, dann habe ich gesagt, boah, jetzt ist der Benni da, jetzt ist er da und jetzt geht es aufwärts mit dem HSV. Das hat er mir wirklich gestern, also wir haben mit einem noch ein bisschen unterhalten, weil ich wusste, ob das HSV ist, was kannst du uns erzählen? Hat er gleich gesagt, boah, jetzt ist er da, der Benni, jetzt geht's aufwärts.
Ja, also es ist tatsächlich Aufwärtsgang beim HSV. Das war dann nicht alleinige mein Verdienst, sondern aber es war wirklich die eine super Zeit. Die waren so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und das war auch der Grund, warum ich dann in dem Sommer dann zum HSV gegangen bin, weil die wirklich was vorgehabt haben, der Didi Beiersdorfer damals. Wir haben dann den Van Beuten geholt, M'Penza, plus mich, das waren dann schon die drei Top-Transfers, die dafür für Aufschwung sorgen sollten. Und das hat dann, nachdem der Klaus Toppmüller nach ein paar Spielen entlassen wurde, kam dann der Thomas Toll und der hat das Ganze dann eben richtig hochgefahren. Und wie gesagt, da sind wir dann eben in der Runde dann schon zumindest in UEFA-Cup, UEFA Cup kommen. Und ein Jahr später kam dann Van der Vaart natürlich dazu. Das war dann der nächste Meilenstein in dem Zusammenhang. Bularus und was da noch an alles aufgefahren wurde. Und dann sind wir eben auch knapp hinter die Bayern. In Bremen hat uns dann noch am letzten Spieltag abgefangen, aber sind dann eben Dritter geworden und haben uns dann auch für die Champions League geführt. Also da haben sie wirklich mal zwei Jahre Gas gegeben und es ging in die richtige Richtung. Und der Aufwind, jetzt geht's richtig los, das ist tatsächlich passiert, aber nicht bei mir.
Ein bisschen anders vorgestellt.
Ja.
Was würdest du in rückblickend auf deine Profikarriere Dinge anders machen oder sagst du, Fehler gehören logischerweise mit dazu? Oder was würdest du anders machen?
Ja, danach ist man immer ein bisschen schlauer. Ich glaube, Hannover, das ist schon angesprochen, das war ein Jahr zum Vergessen. Ich glaube, den Wechsel hätte ich mir sparen können. Das waren dann so ein paar Fehler, die man halt dann eben später lernt, die man dann eben nicht macht. Also das war auch eine Station, super Trainer, Sportdirektor, Umfeld, das hat alles gepasst, aber irgendwie in der Stadt und so weiter habe ich mich nicht wohlgefühlt. Das war dann so Kleinigkeiten in Gesprächen. Ich war immer einer, der eigentlich nicht allein vorne im Sturm spielen wollte, der eher immer mit zwei neben einem anderen Spieler stürmen wollte, der nicht außen spielt. Eigentlich kein Außenspieler war und in Hannover war es dann so, ja, ich komme da hin, dann plötzlich ist er, wir spielen doch mit drei Stürmer vorne. Der eine, wenn ich dann alleine war, hat nicht gepasst, außen wollte ich auch nicht spielen, hat auch nicht so gepasst. Das sind so Sachen, die man eigentlich dann vorher eben in Gesprächen schon dann besser rausfinden sollte, was passiert. Und sowas wird mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren. Aber gut, das sind Erfahrungen, die macht man dann erst danach. Und klar, die Rückkehr zu 60. Die war natürlich auch anders geplant. Ich dachte schon, dass da noch ein paar Bundesligaspiele dazukommen. Die sind leider nicht mehr dazukommen. Und war trotzdem richtig, weil es gehören eben noch andere Sachen dazu.
Du wärst eine Rekordtorschütze geworden bei den Löwen. Ja,
ja, und das ist vor allem für einen Stürmer, wenn du eben regelmäßig triffst, das kann nichts ersetzen. Ja. Und das ist schöner wie in der Bundesliga vielleicht ein paar Euros mehr zu verdienen, aber hauptsächlich vielleicht nur das Ganze von der Bank anzuschauen.
Ja. Was würdest du jungen Fußballern mit auf den Weg geben, die jetzt da an dem Scheideweg sind? Geht es jetzt in die Profikarriere oder kann ich schaffen oder nicht? Oder was würdest du ihnen sagen, dass sie unbedingt vermeiden müssen?
Allgemein jetzt zu der Generation von heute. Was ist da also dein Bild davon? Wie findest du die oder was hältst du von denen?
Ja, ich bin Gott sei Dank ist das falsche Wort, ich bin da schon ein bisschen länger raus, deswegen habe ich die ganz neue Generation, die jetzt natürlich mit Social Media sich natürlich da präsentieren und das muss ich zeigen, da bin ich raus, da habe ich jetzt gar nichts mitbekommen, ist glaube ich auch noch schwierig, die da irgendwie zwischendrin mal wieder einzufangen. Die Einflüsse für die Jungspieler von außen, die sind noch viel größer, eben durch diese Kanäle. Da gibt es dann immer welche, die sagen dann auch, wie gut man ist. Dann kommen noch Berater dazu. Dann wechselt man ja heutzutage schon in der Jugend eigentlich regelmäßig seine Vereine. Das gab es in meiner Zeit auch nicht. Da hat man sich dann entschieden, okay, geht zu 60 oder geht zu Bayern und dann versuche ich dort irgendwann mal bei den Profis zu spielen. Das ist so mein Ziel. Und heutzutage so, ja, okay, wenn ich in der U17 falle ich jetzt ein bisschen hinten runter, dann rufe ich einen Berater an und sage, ja, jetzt bringe ich doch mal nach Wolfsburg oder bringe ich doch mal nach Hamburg, bringe ich doch mal Stuttgart. Dadurch nimmt man ihnen so diesen, diesen Weg und dieses klare Ziel von Jahr zu Jahr sich durchzuboxen. Sich
durchzubeißen.
Genau, sondern die haben immer die Möglichkeit, ja, hier bin ich nicht so gut, also ich bin ja gut, nur der Trainer mag mich nicht. Mhm,
die anderen sind schuld.
Und dann probiere ich es eben jetzt da. Und diese Türen öffnen sich immer wieder und irgendwann merken sie aber dann, ja, es hat nirgends funktioniert und dann stehen sie eben da.
Wie war es denn bei deiner Karriere?
ich bin jetzt keiner gewesen, der jetzt nach dem dritten Spieltag beim neuen Verein gleich das Trikot geküsst hat, ja, oder das Wappen geküsst hat, ja, sondern man hat sich ja da durchgebissen. Man ist jetzt, wenn du mal auf der Tribüne geguckt bist oder mal nicht gespielt hast, bei Bayern am Anfang meiner Karriere war ich relativ oft einmal nur auf der Tribüne oder habe nur Kurzeinsätze bekommen. Aber da hat man jetzt keinen Gedanken gleich gehegt, so jetzt spiele ich nicht, jetzt rufe ich an und wechsel, wo ich möchte den Verein wechseln. Ja. Da hat man einen Vertrag gehabt und
hattest
dann
du sitze
ich aus und ich habe hier unterschrieben und dann mache ich das auch. Und dann beißen wir dann durch und versuche dann halt über Leistung dann wieder in die Mannschaft zu kommen und nicht dann zu sagen, oh.
Also mittlerweile ist es ja teilweise schon so, du kommst zum Sommer zum neuen Verein und wenn du in der Vorbereitung es irgendwie nicht schaffst, dich da schon in Vordergrund zu spielen, dann gibt es schon so, ja, kannst du mich vielleicht noch irgendwie zum anderen Verein ausleihen, kriegen wir da noch irgendwas hin? Oder spätestens im Winter heißt dann, ja, jetzt habe ich eigentlich nur 5 Spiele gemacht, komme nicht zum Zug, ja, ich möchte eigentlich wieder weg. Also sowas gab es einfach nicht. Und
es wird ja, glaube ich, auch viel zu leicht gemacht, weil du unterschreibst beim Verein und dann kannst du alles in Vorbereitung, dass du wieder einen neuen Trainer hast. Ja, dass der eigentlich schon wieder entlassen worden ist, weil er 2 Vorbereitungsspiele verloren hat. Ja. Und es gibt natürlich auch, dadurch kriegen die Spieler natürlich auch immer ein extremes Alibi. Ja, dass sie sich halt einfach verstecken und nur an sich denken und schauen, Hauptsache ich komme gut weg. Ja. Ich habe einen 3-Jahres-Vertrag und wird sowieso eher der Trainer entlassen. Und wenn ich momentan nicht spiele, ja, dann mache ich halt hinten ein bisschen Stimmung mit meinen anderen, wo ich auf der Bank sitze. Ja, und dann auf einmal ist schon schlechte Stimmung gegen Trainer. Mhm. Und habe mich jetzt auf Schalke auch gesehen und zack, bumm. Ja, ist der Trainer weg und dann hat er eigentlich sein Ziel erreicht. Jetzt muss er dann hoffen, dass der neue Trainer kommt und er dann auf ihn steht. Und, ja.
Ja. Jetzt habt ihr früher vermutlich keine Spielerberater gehabt, oder doch?
Recht spät dann, ja. Also mit bei mir war es dann 20 ungefähr. Ging es bei mir dann also los.
Ich habe immer nur zur Verhandlung, ich habe immer einen Freund mitgenommen, einen Bekannten. Mhm. Der halt dann selber verhandelt ist natürlich, sagen wir mal, suboptimal, weil du natürlich mit dem Herzen schon zu dem Verein hin möchtest oder wenn es jetzt 2 Angebote oder 3 hast, dann tendierst du ja immer mehr zu diesen Vereinen, wo der Herz hinschlägt. Ja, aber vielleicht ist der Berater, der sieht da dann doch das ein bisschen mit einer anderen Brille und kann das dann schon nochmal erklären und sagen, das ist jetzt vielleicht doch nicht so gut, dort hinzugehen, aber...
Ja, also grundsätzlich gehört das schon mit dazu, das macht auch Sinn, jemanden zu haben, der
einen managt und die Geschäfte macht.
Genau, ja. der auch die Verträge, da soll sich der Spieler nicht mit beschäftigen. Nur ist es natürlich schwierig, mittlerweile werden eben schon die 15-Jährigen eingesammelt. Mhm. Da geht es schon los und auch da, wenn das ein gute Agentur, guter Berater ist und der den vernünftige Tipps gibt, dann ist es auch, dann kann man auch noch sagen, ja, okay, in dem Alter brauchst du nicht, aber wenn du einen hast, dann ist es, und der dir sinnvolle Tipps gibt, dann ist es auch okay, aber es sind halt einfach viel zu viele unterwegs, die denen halt dann immer dann einreden, ja, es liegt nicht an dir, sondern an den anderen. Ja, und das ist halt genau das, was sie nicht hören dürfen.
Ich denke, ein Wickler Kögel, als der hinter dem Thomas Müller unter anderem steht, das ist ein ganz anderes Kaliber als jetzt der Berater vom David Alaba, wie heißt der, Pini Zarini, und das ist halt, also, ich weiß nicht, ich denke mal halt, der Alaba ist da schlecht beraten. Natürlich geht es darum, dass man viel verdient, aber es geht nicht nur darum, dass man am meisten verdient, sondern das Gesamtpaket muss jetzt stimmen. Und da hat er sich meines Erachtens den falschen Berater rausgesucht, weil es geht nicht nur ums Geld, finde ich. Was das bei euch ist?
Geht natürlich nicht nur drum, man muss es natürlich unterscheiden. Die Aufgabe vom Berater ist natürlich, das Bestmögliche für den Spieler rauszuholen.
Deswegen, Gesamt, ja.
Deswegen verstehe ich die Aufgabe von seinem Berater, die er da übernimmt. Der will sich natürlich nicht nachsagen lassen. Er hat für seinen Spieler nicht das bestmögliche Angebot rausgeholt. Nur irgendwann kommt natürlich der Spieler auch selber ins Spiel. Also der ist dann so alt und so erfahren und so clever, dass er natürlich auch seine eigene Meinung dazu haben sollte. Und dann ist natürlich irgendwann klar, entweder ich will mein Leben lang bei den Bayern bleiben, jetzt als Beispiel Alaba, ich will jetzt mein Leben lang dort bleiben, dann werden wir uns auch einigen. Dann kriegst du das bisschen hin, ohne im Streit, weil ob es dann am Ende 10, 12 oder 15 Millionen sind, Das ist dann.
Das bleibt abstrakt. Ich habe jetzt ein gutes Gefühl, dass es der Alaba die letzten Jahre bei Bayern jetzt auch nicht so schlecht verdient hat, dass er jetzt sagt, okay, jetzt brauche ich die eine Million
also dann, mehr oder weniger. Dann weiß ich, okay, lieber Berater, ich will da bleiben, einig dich auf einen guten Vertrag, ohne dass es irgendwie Ärger gibt, dann glaube ich, kriegt man das hin. Und wenn er sagt, ich will in meiner Karriere nochmal was Neues machen, dann ist es auch klar. Dann sage ich, okay, dann hör dich bitte woanders um und mach da ein vernünftiges Angebot. Und deswegen ist es für mich ist es ein bisschen kurios, dass es da überhaupt zu so einem Streit kommt, weil für mich in der Situation, in dem Fall die Situation vom Spieler eigentlich recht klar sein muss. Also es wird nicht an Angeboten empfehlen und dann soll es da nicht so schwer sein, das auf einem vernünftigen Weg zu machen.
Jetzt warst du auch schon mal ganz nah in so einer Funktion als Spielerberater bei Mo Salah, den du ja nach 60 holen wolltest. Erzähl mal bitte die Geschichte.
Ja, mit meinem DAZN-Kollege Robbie Hunke in der Corona-Zeit hat der mal die Idee gehabt, dass er plötzlich, weil keine Spiele kommentieren durfte, von seinem Fenster, ich glaube in Köln war das anfangs, hat er einfach aus Spaß die Müllabfuhr, die Passanten unten am Weg beobachtet und kommentiert und das irgendwie so in lustigen Form gemacht und hat dann irgendwann dann mal angefangen, nachdem das auch große Wellen geschlagen hat, auch immer wieder Kollegen von ihm oder Spieler mit einzubinden. Und dann kam er dann plötzlich auf eine Situation, dass er mich gefragt hat, ja, hast du da Lust, auch mal ein bisschen was zu machen? Und in der Folge war es dann eben jemand, der dann den Mo Salah ähnlich gesehen hat. Und wie wir ja vorher schon festgestellt haben, meine Verbindung ist natürlich zu den 60ern ganz groß und so haben wir dann den Weg natürlich recht schnell zu den Löwen gesponnen und dann war der plötzlich in München zu Verhandlungen.
Mhm. Geile Geschichte.
Ich habe ein bisschen mit deinen Ex-Kollegen telefoniert. Ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt kommt doch noch ein Skandal.
Nein, man holt sich ein bisschen so eine Meinung rein und telefoniert mit dem einen oder anderen und dann sind immer so Schlagwörter gefallen wie Exzentriker, ja. Dann Stehgeiger.
Stehgeiger.
Vielleicht weißt du, gut, von wem der gekommen ist. Ja. Aber auch ein Wahnsinnstyp, perfekter Stürmer, ja. Redet jetzt nicht so viel, aber wenn er was sagt, dann hat er was zu sagen, ja, dann ist es auch korrekt. Trifft es einigermaßen zu oder sagst du jetzt, das liegt da, habe ich jetzt total falsch recherchiert oder meine Kollegen, was die erzählt haben, stimmt überhaupt nicht?
muss ich leider sagen, das stimmt alles. fangen wir mal beim Stehgeiger an.
Ja.
Ich glaube, meine Stärke war noch nie das lange Laufen, sondern eher das schnelle Laufen. Habe ich auch schon in frühen Jahren festgestellt. Also ich weiß noch, der Ernst Tanner, der dann auch irgendwann sehr erfolgreich als Jugendleiter bei 60, dann war mal kurz in Hoffenheim, jetzt Red Bull Salzburg, jetzt in ich glaube Philadelphia. Ja, Philadelphia ist. Der war damals bei 60 angefangen als mein C-Jugend-Trainer. Und da ging es das erste Mal los mit Laktattests. Und da war ich schon bodenlos abgeschlagen. hinten auch von den Werten. Und der hat damals zu mir schon gesagt, also will dir ja nicht alles kaputt reden, aber damit wirst du niemals Profi werden. Und Gott sei Dank.
Was ist deine Reaktion? Da sagst du dann, jetzt gerade dem Zeug ist?
Ja, ich war mir damals schon sicher. Selbstvertrauen habe ich ja trotzdem ein bisschen, dass ich das so nicht auf mir sitzen lassen kann, aber dass es trotzdem funktionieren kann. Und ja, da ging es eigentlich schon los, zu versuchen, die Ausdauerwerte und so weiter besser zu machen. Also das ist ein Stück weit, hat das funktioniert, aber letztendlich hat es keiner wirklich geschafft. Also da spielt mein Körper nicht mit. Das konnte ich leider nie auf ein gewisses Level hochfahren. Und von dem her war meine Stärke natürlich eher das schnelle Laufen und das Tore schießen. Und das hat dann irgendwann auch der Peter Packholt war es eigentlich der Erste, ganz gut erkannt, der mich dann mal vom Mittelfeld in Sturm gestellt hat. Weil im Mittelfeld muss man deutlich mehr laufen. Und der habe eigentlich meine ganze Jugend bis zu den Amateuren immer so als Zehner gespielt und eigentlich nie als Stürmer. Und da war dann der Erste, der mich mal ganz vorne hingestellt hat. Und das hat gut funktioniert, weil da muss man deutlich weniger laufen. Und da waren meine Stärken noch besser aufgehoben. Und von dem her ja, hat sich das durchgezogen. Und war nicht immer ganz fair, weil klar, auch vorne mussten einige Meter absolviert werden. Und ich glaube, das hat zwischendurch auch mal, oder nicht nur zwischendurch, die Werte waren schon okay, aber klar, wenn da in der Schublade drin bist, kommt da schwer raus. Aber deswegen, klar, Stehgeiger ist auch nicht falsch, weil ich im Vergleich zu anderen, allen anderen 10, okay, 9, der Torwart, der war nur mehr gestanden mit Sicherheit, der war, der am wenigsten unterwegs war.
Muss ich kurz den Ball zu dir überspringen? Wie sind deine läuferischen Eigenschaften gewesen?
Boah, du warst auch schnell. Könnte eigentlich mein Bruder sein. Was wir wollten sein, immer so ein Laktatschwein machen, ja, aber das haben sie auch nicht geschafft. Also. Bei mir bin ich auch rein über die Schnelle. Also, was meine Stärke war, war halt immer, wenn es dann die 1000 Meter Läufe gegeben hat, die 400, 800 Meter Läufe, was man gemacht hat auf Zeit, die habe ich immer laufen können ohne Ende. Ja. Aber wenn es dann losgegangen ist, mal Grundlagenausdauer, ja, 1-2 und das dann eine Stunde und so, dann war ich immer in der Dreiergruppe. Also ich war dann immer mit den Torhütern in der Gruppe.
Ja, genau, so ist es bei mir hergegangen. Aber ja, es ist immer, man sagt immer, ja, der hat keine Ausdauer, der muss doch genau da vorne in der Gruppe 1 laufen, dann musst du ja halt ein bisschen quälen, so hieß es dann immer. Aber andererseits, wenn wir Sprints gemacht haben, da hat keiner gesagt, zu denen, die langsamer waren, ja, du musst mal schauen, dass du an dem vorne dran bleibst. Das geht einfach nicht. Also ja. Es gibt halt welche, die sind halt schneller, so wie die niemals auf 100 Meter schaffen, an dem dran zu bleiben, was für mich nicht möglich an den anderen. Und das wollten aber viele immer nicht akzeptieren. Aber damit hätten wir den Stehgeiger, glaube ich, abgeschlossen.
Ja, das ist der klassische Sprung, gell? Also aus einem Haflinger kann man ja kein Rennpferd machen, oder?
Ja, gell? So ist es, genau. Ja, was heißt noch? Ich glaube,
hat nicht viel. Exzentring haben wir noch gehabt, Wahnsinnstyp.
Genau, hat nicht viel zu sagen, aber wenn er was zu sagen hat, dann hat das Hand und Fuß. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Also ich bin schon eher der ruhigere Typ. Hör lieber zu, als wie dass ich viel selbst zu erzählen habe.
Du hast gesagt, auch, du gibst ungern Interviews, gell?
Auch hier so zwischen zwei in der Mitte, so im Fokus. Das ist normalerweise, überlasse ich das gern andere, aber das heißt nicht, dass ich eben nicht meine Meinung habe und nicht die auch im richtigen Moment oder zur nötigen Zeit sagen muss. Ich glaube, da zucken dann ab und zu auch immer mal wieder ein paar zusammen, wenn es dann doch mal wieder rausbricht oder auch, das war natürlich auch auf dem Platz so, wenn es dann
so wie damals in Leverkusen, oder?
Gegen Lucio, meinst
die Giraffe.
Du? Oder
ja, rote Karte,
rote
oder?
Rote Karte, ja, klar, das passiert einmal gegen Lucio. Also da ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo es dann mal kurz ausbricht, aber ich glaube, das gehört auch kann dazu.
Ja passieren. Also
das ist nie der passiert. Der Schwabelfeller.
ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also man muss trotzdem seine Meinung haben und die ist manchmal auch angebracht und da gibt es auch, kann man dann auch auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen, dann muss das auch raus. Also so ist es halt.
Zum Thema Exzentriker, wir haben beide vor Start der Aufnahme, haben wir beide nochmal den Platz getauscht, weil wir beide gesagt haben, das ist unsere bessere Seite mit der Frisur, mit den Haaren. Haare sind bei dir, oder Frisuren waren ein großes Thema bei dir. Gibt es irgendeine, die du gesagt hast, im Nachhinein, die hätte ich mir sparen können?
Im Nachhinein sind wir natürlich immer ein bisschen schlauer, aber da muss ich immer sagen, also man muss dann auch immer die Zeit betrachten, in der die Frisur war oder entscheidend ist, dass man auch im richtigen Moment den Absprung schafft. Also der Manni hat jetzt auch nicht mehr seine blonden Haare nach hinten, die ich noch als...
Das war aber andere Zeit.
Genau, das ist nämlich der Punkt, die ich noch aus 60er-Zeiten, als ich dir einen Ball zugeworfen habe oder von der Tribüne zugeschaut habe, gesehen habe. Also bei mir waren es auch irgendwann die blonden Haare, wo ich heute Bilder sehe, wo ich denke, oh ja, schwierig.
Also das gehört dazu, gell? Mein Favorit ist da, wo es 2001, 2002 so ganz blonde mit so einem Spitzel, ja, also, da vorne raus, was sogar, glaube ich, sogar Autogrammkarten war, oder?
Genau.
Also die ist Ja. Müsst euch anschauen, 2001, 2002, die sehenswert.
Ja, da gibt es schon ein paar, ganz interessante Bilder. Aber wie du sagst, man muss natürlich bedenken, okay, damals war ich nicht der Einzige. Das war einfach die Zeit, wo man blondierte Haare gehabt haben. Da haben sich die Friseure eine goldene Nase verdient.
Ich bin dabei, ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe mir sogar meinen Bart blondieren lassen, was, also es hat straßenkötermäßig ausgeschaut, aber da gibt es Gott sei Dank keine Fotos in der Öffentlichkeit.
Aber wichtig ist, dass man auch im richtigen Moment dann wieder den Absprung schafft und dann auch weiß, wann die Zeiten vorbei sind. Das ist mir Gott sei Dank gelungen, aber klar, ich glaube, das hat dazugehört, hat mir auch gar nicht geschadet, weil das hat natürlich nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit gebracht. Passt aber natürlich eigentlich überhaupt nicht zu dem, was ich vorher gerade gesagt habe. War auch gar nicht meine Absicht, dadurch irgendwie zusätzlich Show zu kreieren und irgendjemand auf mich aufmerksam zu machen, sondern das war halt die Idee. Ja,
ich habe mir das mal überlegt, wenn also unser Eins geht halt, mein Gott, ich bin da Friseurfaul, ich gehe vielleicht alle 6-8 Wochen mal. Da als Fußballer, wenn da die mediale Aufmerksamkeit da ist, da sind Kameras drauf, du gehst ja wahrscheinlich jede Woche einmal irgendwie mindestens zum Border, weil du ja weißt, du möchtest immer einen sauberen Auftritt haben, wenn die Kameras close auf dir sind. War das bei euch auch schon so extrem?
Na, das tatsächlich nicht. Also das war trotz der extravaganten Frisuren recht einfach zu handeln, das in der Früh hinzukriegen, und von dem her musste das gar nicht jeden Tag neu frisiert werden oder alle 2 Wochen geschnitten werden. Hm. Und klar, ich glaube, in jungen Jahren ist einem das, oder vielleicht beim einen oder anderen auch in älteren Jahren, nicht unwichtig, wie man daherkommt, wie man ausschaut. Von dem her war das damals natürlich auch nicht so, dass ich ganz wild ausschauen würde, aber es war im Großen und Ganzen, obwohl es sehr spektakulär aussah, eher eine untergeordnete Rolle.
Ich bin ja schon seit Mitte der 90er immer bei einem Friseur, ja, bei die Besch, hast du von denen auch schon mal gehört? Oder warst du bei denen auch schon mal?
Waren für die Kunstwerke verantwortlich.
Also warst du da bei denen? Sie haben den kleinen Friseur, schreiben Sie das.
Ja, also bei denen bin ich seit Mitte der 90er. Also ich habe die eigentlich groß gemacht, ja, mit der Titelseite, wo wir jetzt bei Manni Schwab erzählt haben, wo sie Brazzo und Manni Bender duellieren vor dem Derby. Ja, das war denen ihre erste Doppelseite in der Abendzeitung, und seitdem ist mit denen steil bergauf gegangen. Also.
Also interessant, bei dir ist es ja einfacher, weil ich glaube, es sind zwei Border oder Friseure, die ja unterschiedlichen Vereinen wohlgesonnen sind. Jetzt warst du ja primär blau und du warst aber blau und rot. Bei welchem wart ihr?
Du
warst
dann mal gewechselt, oder?
Ja, stimmt wirklich. Ja. Ich war am Anfang war ich immer beim Robert, das ist ja der Rode. Aha. Und dann, wo ich dann halt bei 60 war, hat mich dann immer der Ralf geschnitten.
Ja. Ja, das ist klar aufgeteilt.
Ich wollte mir nicht, halt mal auf, wenn du zum Robert schneiden lässt, ja, und das ist ja, der ist ja ein Bayernhasser und der andere ist ein 60er-Hasser. Ja.
Kannst also, du sein, dass er hinten was Neues schneidet?
Dann hat er mal hinten irgendein Cut rein, ja, und macht da wahrscheinlich ein Bayern-Logo rein oder was. Ja, also dann habe ich mich dann schon beim 60er schneiden lassen, beim Ralf, ganz klar.
Aber zum Thema Extensiker, wie spiegelt sich bei dir noch wieder, oder wo bricht es noch aus?
Ach, hat nur irgendjemand was dazu gesagt, oder?
Nein, also, eins hat mich interessiert, du bist mal mit dem Daniel Bierhoff auf dem Zimmer gelegen. Und wer Daniel erkennt, der war ja sehr verbissen und ehrgeizig, und du bist ja doch so ein bisschen entspanntere Typ, so wie wir jetzt hier kennenlernen, und ein bisschen lockere. Ja. Was hat sich der Trainer da dabei gedacht? Wollte er jetzt damit sagen, dass du ein bisschen verbissener wirst oder dass der Daniel ein bisschen lockerer wird?
Das ist gut möglich, dass er da ein bisschen was ausgleichen wollte. Also wir sind da wirklich wie Tag und Nacht, also ganz unterschiedlich. Der Daniel, der hat mir eigentlich schon bei meinem ersten Training für die Profis ordentlich beeinflusst, weil wenn man da rausgeht, dann heißt es immer, ja, 2 Mann, 1 Ball, macht euch mal 10 Minuten warm. Und da hat es mich eben getroffen, dass ich mit dem Biro eben da starten durfte. Und wer einen Biro kennt als Spieler, als Trainer, da gibt es von Minute 1 bis zur letzten Minute, also da gibt es nur 100%. Und da ging es dann eben beim Warmmachen, 2 Mann, 1 Ball schon los, alles im Vollgas hin, links, rechts, vor, zurück, Pässe hier, Pässe da. Und für mich war das natürlich ganz neu. Da dachte ich mir, okay, boah, nach 10 Minuten schon die Pumpen losgegangen, schon platt gewesen. Da war schon mein erster Eindruck vom Daniel. Und ja, so war das natürlich auch bei den Spielen. Also bei mir, wie du sagst, war das eher natürlich alles ein bisschen ruhiger, lockerer. der Daniel angespannt, verbissen, früh ins Bett, Licht aus, hat einen speziellen Tick immer gehabt, hat immer so seinen Arm über die Augen gelegt zum Schlafen, also so ist er in der Früh dann einmal aufgewacht.
Weil du wahrscheinlich nur Fernsehen geschaut hast, oder?
Ja, genau, ich war dann noch unterwegs, zwar nicht draußen unterwegs, aber hier, wie du vorher gesagt hast, ein bisschen Schafkopf
ich weiß, würfeln. Ich weiß, wo du da warst. Ich kann dich ansprechen.
Genau, und dann bin ich dann eben pünktlich natürlich zur Sperrstunde, 11 Uhr ist ja meistens im Hotel bei uns immer Schluss gewesen.
War ich meine, pünktlich.
War ich natürlich dann auch zurück, aber da hat der Biro natürlich schon die Vorhänge zu gehabt, die Lichter aus und hat sich da schon lang vorbereitet gehabt auf den nächsten Tag.
Hm. Ja, ich weiß, wo er war. Ja, und zwar musste ja die Nächte auch mal vor dem Training, also vor dem Spiel, nach dem Spiel, wirst du nur gewürfelt haben. Der Quan, was ist das?
Der Quan.
Also ist er dein Spitzname gewesen, glaube ich, oder? Also ist mir erzählt worden, dass sie immer zu dir gesagt haben, der Quan?
Ja, der Quan, ich kann dir gar nicht sagen, was das sei, so irgendwann, was kann ich mehr, wer das war. Also Würfelrunde, die war natürlich Michi Hofmann, Torben Hoffmann, der Sascha Rösler. Ich war da, also das war wirklich sehr unterhaltsam und sehr lang. Super, also du kennst das, lange Busfahrten, also wenn du da irgendwie aus Rostock oder Hamburg oder irgendwo dann 8, 9, 10 Stunden mit dem Bus zurückfährst.
Warum ist das mit dem Bus zurückgefahren?
Da war dann nicht immer der Flieger dann parat gestanden und dann Abendspiel, nachts durchgefahren und dann hast du die Zeit schnell mit Würfeln kaputt geschlagen. Da haben wir natürlich knallhart durchgewürfelt und kann man sich so vorstellen, hier Würfelbrett.
Ist da Kohle hergegangen?
Natürlich. Ich glaube, das gehört dann doch ein bisschen dazu. aber so ein Würfelbrett, das ist ja jetzt so, ja, nicht komplett leise, also wenn da immer die Würfel alle paar Sekunden reinfallen, da war man natürlich auch im Bus äußerst unbeliebt, weil, wie gesagt, die Nachtfahrt oder irgendwas, die dann alle Ruhe haben wollten und wir haben da halt 8 Stunden.
Was hat man dazu verlieren können, wenn es mal einen schlechten Lauf gehabt ist, mit Grande, oder?
War's genau, fünf gleiche, Grande oder? Waren dann 5 gleiche. Ja, es wird dann, es ist so ein Kniffelmodell, Kniffel für Fortgeschrittene, also noch viel schwieriger, mit 7 Reihen. Ja, da hat dann so ein Spiel schon mal 1,5, 2 Stunden dauert und dann kommt es auf die Punkte drauf an und ja, das Schlimmste war, wenn es natürlich fast unentschieden ausgegangen ist, dann hast du 2 Stunden gewürfelt und keiner hat was gewonnen und verloren. Aber ja, es war jetzt nicht mehr wie mal ein Hunderter hat schon mal eintreffen können.
Also wir haben ja bei Bayern haben wir einen Einsertisch gehabt und einen Zweiertisch beim Schafkopfen. Ja, der Einsertisch war Uli Hoeneß, Stefan Reuter, Olaf Thon, Schwabel oder der Pinderfriede, der Masseur. Mhm. Und dann hat es den Zweiertisch gegeben, ja, also die vorne haben immer die Kurze haben die gespielt, Schafkopfen, und die haben gespielt 5er, 10er mitlegen, Kurze. Mhm. Und wir haben halt der B-Tisch hinten mit Kastenmeier und der Hansi Pflügler und so, hat dann mitgespielt. Wir haben halt dann 1-3 haben wir gespielt, auch die Kurze, auch mitlegen. Also da, wenn du also mal keinen Lauf gehabt hast nach einer Busfahrt, dann hast du halt mal 200, 300 D-Mark verloren, ja. Aber am Einsertisch fahren, da ist dann schon richtig. Ist
dann null Drohhänger messen.
Da ist dann schon richtig Zugang. Also da, wenn wir dann mal von Dresden heimgefahren sind, das war so die längere Strecke, dann ist da Uli Hoeneß rein und hat gesagt, gewonnen in Dresden, automatisch gelegt. Ja. Also doppelt. Dann ist der Schwabe gekommen, Prämie, Kuna, auswärts passt, illegal, automatisch, ja, also vierfach. Ja. Ja. Dann ist der Reuter gekommen, ja, dann lege ich auch, ja, war achtfach. Ja. Und dann der vierte Olaf Thun, ja, da muss ich auch dabei sein und legt auch 16-fach, haben die dann gespielt. Ja.
Und du bist ja mehr wie beim Fußball.
Ja, da, oder verlierst. Also da, wenn du einen schlechten Lauf gehabt hast, mal so 15.000 hast du mal locker verlieren können bei dem Schafkopf.
Ja. Da haben wir den Unterschied zwischen 60 und Bayern, aber ich glaube, das hat sich ja dann bei denen ja auch über viele Jahre so weitergezogen. Da haben wir auch, selbst die Südamerikaner haben ja da teilweise das Schafkopfen gelernt und haben da hinten mitgespielt. Und das ist ja, so soll es eigentlich sein, also dass man... Da, gut, die haben wahrscheinlich die cleveren Spieler, haben die alle eingelernt, damit sie da ein paar Euro abzwicken können. Ja. Aber ja, das, wie gesagt, da ging es eigentlich schon zu der Zeit los, dass man schon kaum jemanden zum Schafkopfen gefunden hat. Deswegen sind wir dann eben auf Würfeln umgestiegen.
Witzig war der Olaf Thon, ja. Aus Schalke oben, ja, das war wirklich ein sehr guter Schafkopf. Und er ist dann immer, wenn er hintergegangen ist im Bus auf die Toilette, ist er dann immer bei uns vorbei und hat dann einen 10-Mark-Schein hingeschmissen und hat dann gesagt, komm Jungs, haut einmal einen Hund nach.
Ich war immer der Brunzkartler, also wenn einer gegangen ist, dann habe ich spielen dürfen. Zu deinem Spitznamen, dem Quan, hat der Bewandtnis oder?
Nein, also das...
Ich habe eine These.
Okay.
Jerry Maguire, Spiel des Lebens mit dem...
Tom Cruise.
Und da ist er doch Spielerberater und der berät er einen und der sagt dann immer, führe mich zum Schotter, führe mich zum Quan.
Okay.
Und dann warst du, wenn das zusammenpassen würde, dann würde ich sagen, warst du beim Würfeln durchaus erfolgreich.
Ja, ich weiß jetzt, war auf jeden Fall bei denen dabei, die oft dann mit Plus herausgegangen sind. Vielleicht war es dann deswegen der Quan. Dann hat man noch ein absolutes Glückskind. Das war dann auf jeden Fall der Oberquan, wenn man das jetzt angibt. Das war der Sascha Rösler, der hat uns wirklich zur Verzweiflung gebracht. Aber wahrscheinlich einer von denen, aber ich weiß gar nicht mehr, wer dann das ins Spiel gebracht hat, der Quan.
Es gab mal den Ansatz, dass Schafkopfen ein Schulfach werden sollte. Findest du das gut oder?
Also abgesehen davon, dass es ein Wahnsinn. Wir
gerne in den Schulgang, oder?
Dass es ein Wahnsinnsspur ist, was auch Spaß macht und was nicht halt nur reines Glück ist, finde ich, es hat das hier viel Tradition und wer das kann, soll es auch gern allen anderen weitergeben, vor allem Kindern und so. Mhm. Und sollte auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise mal aussterben.
Du hast, glaube ich, bei dem Thomas Müller und Michi Leopold Turnier hast auch mitgespielt. Wie war da dein Abschneiden? Warst du vor oder hinter Hoeneß zum Beispiel?
Warst du vor oder hinter Manni Schwabel? Vielleicht auch noch interessant.
Waren alle davor.
Alle davor. Der Manni hat es tatsächlich mal geschafft, glaube ich, das legendäre Handtuch, glaube ich, gibt es meistens für den Letzten zu gewinnen. Also ist tatsächlich ein Turnier, wo ich eigentlich schon dachte, ich bin ein bisschen besser, aber da habe ich noch gar nichts gewonnen.
Hat der Schwabler gedacht.
Ja. Ich glaube, das ist was. Zeitzeuge. Man geht da falsch an das Ganze ran.
Da war ich dabei, wo Claudia Korek gewonnen hat.
Ja, das, glaube ich, hat er noch ein Jahr davor gesagt, wenn meine Frau gewinnt,
dann hört er auf.
Dann hey auf.
Lass uns noch mal ein bisschen über 60 reden. Wie ist jetzt dein aktueller Draht oder der momentane Stand so bei 60 zum Marc Pfeiffer und so, gibt es so eine Verbindung, hast du dann dran? Du machst ja, glaube ich, auch sogar so einen Landtagsstammtisch.
Da war ich einmal eingeladen. Ja. Also ich mache nicht den Stammtisch, aber ich war einmal eingeladen. Die Verbindung, ja, die ist okay. Also es gibt ja gar nicht mehr so viel bei 60, die ich kenne. Natürlich bin ich gern nicht regelmäßig, aber immer wieder im Stadion. Ging schon länger nicht mehr, aber als noch möglich war.
Kannst du normal ins Stadion gehen oder wirst du da umlagert? Da kann ich mir vorstellen, gibt es einen ganz schönen Fanauflauf.
Bei 60 gibt es schon noch recht viele, die mich dann doch erkennen. Umlagert natürlich nicht, aber...
Ja, aber genießt du das oder?
Nein, es ist schon schön. Also das ist ja bei 60 ist eigentlich tatsächlich fast eigentlich oder nur positiv. Positive Feedback, Begrüßung. Von dem her ist es natürlich schön, wenn man dazu kommt und die Leute freuen sich. Bin ich ab und zu, nicht regelmäßig, aber ich schaue mir schon immer ganz gerne mal die Spiele an.
Wie findest du die aktuelle Situation bei den Löwen? Was für Richtung geht's? Oder?
Es ist wichtig, dass es sportlich gut ist, weil das macht viel aus, dass es auch im Drumherum ruhig ist, dass es trotzdem, ja, nicht ruhig. Sagen wir mal,
verhältnismäßig wird das sein, jetzt 9 Punkte, wenn man sie mit Dresden geschlagen und sind jetzt 9 Punkte hinten. Aber dafür ist es eigentlich relativ ruhig, muss man jetzt schon sagen, momentan, oder? Weil es hat schon andere Zeiten gegeben, wo man eigentlich gewusst hat, dass man jetzt keine Chance mehr hat zum Aufsteigen. Da ist eigentlich schon richtig rund gegangen in die Gazetten, aber es hält sich momentan alles.
Genau, also es ist sportlich eine gewisse Konstanz da, die eben dieses Thema schon mal ausschließt, dass man auch noch da irgendwie was zu meckern hat. Von dem her haben sie da sportlich das auf ein ordentliches Niveau gebracht, dass es trotzdem ja, drumherum nicht alles zusammenpasst, das, ja, das ist immer nur so. Das aber wahrscheinlich Kontakt, ja, durch den Marc Pfeiffer angesprochen, den ich auch einmal kennengelernt habe, der bisher, finde ich, einen sehr guten Eindruck macht, gute Arbeit macht, ja, und von dem her, ja, so ist auch mein Kontakt, also wie gesagt, ihn mal kennengelernt. Wir haben noch eine Traditionsmannschaft bei 60, wo ich ab und zu dann eben dadurch kurz mit dem Verein in Verbindung bin, aber ansonsten ist jetzt da kein regelmäßiger Austausch.
Ich glaube auch, dass die 60 jetzt momentan auf einem Weg sind, ja, der was sehr positiv ist, ja. Und es ist jetzt natürlich, der Druck wird kommen nächste Saison, ja, wenn sie jetzt Vierter werden, man, Vierter wird jetzt das Minimalziel sein, weil sie sich dann qualifizieren für einen DFB-Pokal, das ist jetzt das nächste Ziel, was haben wir. Aber ich glaube auch, dass der Marc Pfeiffer da einen guten Job macht und wird halt entscheidend sein, wenn er mal Gegenwind bekommt jetzt, ja, dass er halt seine Linie durchzieht und dann halt nicht einknickt. Ja, das wird, glaube ich, das Entscheidende sein bei den Löwen.
Genau, also ja, da haben sie, glaube ich, einen sehr guten Mann für die Position gefunden. Trotzdem.
Was macht der Marc? Weil ich bin ja Roder, ich kenne mich da nicht so aus.
Geschäftsführer ist er. Also der Gorenz ist Geschäftsführer Sport, Günther, und der Marc Pfeiffer ist halt dann Geschäftsführer für die ganzen anderen Sachen.
Ich denke echt, meine Hauptaufgabe ist, dass die eine Ruhe reinbringen. Es gibt immer ein Beispiel. Da hat es immer geheißen, Sven Göktan Eriksson kommt als Trainer bei den Löwen, dann kommt er wieder nicht, dann kommt er wieder nicht und irgendwann hat es geheißen, er hat abgesagt. Und am nächsten Tag stand in der Zeitung, Guardiola unterschreibt bei den Bayern. Und das ist schon bezeichnend irgendwie. War das für dich ein Amt da bei den 60er als Präsident oder Geschäftsführer da zu versuchen, da mal so ein bisschen so hinter den Kulissen eine Ruhe reinzubringen?
Ja, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, ich finde es ja schon die Aufgaben spannend, die auch eine gewisse, wo man schon in die Zukunft blicken muss und gewisse Ziele verfolgen muss, Ideen umsetzen kann, und da sind wir bei 60 natürlich gut aufgehoben, weil da gibt es einiges für die Zukunft zu planen, zu strukturieren, umzusetzen. Also ganz angefangen beim NLZ, das schon lange nicht mehr auf Top-Niveau ist. Da, wenn man sich das Trainingsgelände anschaut, bis hin zum Stadion, Training, also Trainingsplätze etc. Also das ist alles nicht mehr auf Top-Niveau, da muss viel gemacht werden, und da plus Standort München, der Verein 60, so viele Fans, Mitglieder etc. Also da ist ja schon Potenzial da. Und aber eben diese, wir haben Investor, der ist, momentan ist es da zwar ruhig, aber irgendwie ist er da, darf auch nicht mitmischen. Geld haben wir aber trotzdem irgendwie anderweitig auch nicht. Also es gibt dann trotzdem diese Streitereien, und solange das halt alles nicht funktioniert, ist es natürlich schwierig, da auch wirklich voranzukommen, und da bremsen sie sich alle gegenseitig, und das ist natürlich sehr schade.
Ich glaube, mal 60 musst du wirklich extrem aufpassen, ja, vielleicht jetzt momentan noch nicht, aber ich würde mal sagen, die nächste Generation oder vielleicht auch die übernächste Generation, der Junge kickt ja auch, spielt ein am Verein, ja, und siehst du bei Grünwald, oder? Spieler, siehst du bei den anderen Jungs, hat da irgendeiner 60er Trikot? Meiner spielt hat bei Grüne Heide Ismaning gespielt, jetzt spielt er bei der U9 bei 60. Und da ist automatisch, aber wo er bei der Grüne Heide war, also da laufen ja zig Hunderte von kleinen Jungs rum. Also ich sehe da keinen einzigen mit einem 60er Trikot.
Ja, also es war
Deiner muss an so
ziehen. Den habe ich dazu erzwungen. Das war schon mal noch viel schlimmer vor ein paar Jahren. Jetzt hat sich so ein bisschen mal wieder gedreht, also dann vor allem, als sie dann mal ganz runter sind, und dann hat sich das so ein bisschen wieder ins Sympathischere, Familiärere entwickelt, haben dann auch mal wieder mehr mal ein 60er-Trikot angehabt, aber da, ja, ist ganz klar, also da haben uns viele Clubs auch in Bayern eben eingeholt, überholt, und das spiegelt sich natürlich auch bei den Kindern wieder. Also früher war es, okay, entweder blau oder rot, da gibt es gar nichts. Da ging es auch darum, in den Jugendmannschaften, die Guten, entscheidet sich entweder, du gehst zu Bayern oder zu 60. Genau. Und mittlerweile, ja, Augsburg, Ingolstadt, Unterhaching, ist einfach leider 60 dann doch nimmer die Nummer 2, nur noch die Nummer 2 hinter den Bayern.
Meiner ist ja 9, also dein ist ein bisschen älter.
Ja, 10.
Ja, also der hat ja nur einen anderen deutschen Meister noch kennengelernt, oder? Meiner kennt er nur Bayern München.
Ja, ja, das ist leider so.
Ja, also das ist schon, also da muss schon 60 bisschen, weil es ist ja interessant, wenn du jetzt nach Hamburg fliegst und gehst im Flughafen in dem Merchandising, dann siehst du in Hamburg, siehst du, wenn du in der Kaufhaus neigest, siehst du rechts einen kleinen HSV-Fanshop, ja. Ein Drittel und die anderen zwei Drittel ist St. Pauli. Ja, also die haben es ja auch geschafft. Ja. Das sollte doch ein Anliegen sein, dass der 60 eigentlich St. Pauli mal als Vorbild hernimmt und was mal auf. Ja. Wenn wir schon sportlich ja, Bayern nicht einholen, dann wollen wir es wenigstens im Marketing überholen, ja, und sagen, da, das ist ja auch machbar in Hamburg. Ja. Das ist eigentlich auch das Gleiche. St. Pauli Underdog.
Ja. Aber ja, die waren ja auch eben mal zwischendurch auch ganz unten, ja. Haben es dann auch geschafft, das wieder hochzuziehen. Also die Möglichkeiten oder für 60, die sind da. Wie gesagt, man steht sich immer selbst gegenseitig im Weg, aber letztes Mal haben wir noch so ein Champions League-Spiel oder das letzte oder eins von den Champions League-Spielen von 60 gegen Leeds. Die hat es ja auch mal ordentlich erbräselt, Leeds, die sind dann auch mal runtergegangen, zweite Liga, aber sind jetzt mittlerweile auch wieder in der Premier League, die haben sie auch dann irgendwann wieder gefangen, erholt und da sieht man halt die Vereine mit Potenzial, mit Tradition, die haben halt eben schon einen gewissen Vorteil gegen allen anderen, den müssen sie halt ausspielen und deswegen hat 60 ja auch ein Riesenpotenzial und das macht es natürlich spannend, wenn man eben auch mal ein bisschen mehr zusammen versucht, die Sachen anzugehen.
Wäre für dich Eishockey eine Sportart gewesen, die für dich als Profi interessant geworden wäre? Ich frage deswegen, weil ich habe irgendwo gelesen, da gab's ein Spiel von den Red Bulls, wo es, glaube ich, ein Monster-Penalty-Schießen gegeben hat. Und dann hat der Teammanager Christian Winkler hat dann wohl gesagt, jetzt hat er, oder in einem Interview dann gesagt, jetzt hat er, hol mir einen Benny Laut aufs Eis.
Ja, das war, da war ich tatsächlich im Stadion. Das war, glaube ich, das längste Spiel überhaupt, oder längste Penalty-Schießen. Ich weiß gar nicht, das ging, glaube ich, bis 2 Uhr in der Nacht, bis da irgendwann das mal beendet war. Deswegen war immer gern dort zu Besuch. Ja. Eishockey finde ich wirklich spannend, interessant anzuschauen. Kann man auch super im Stadion verfolgen. Deswegen war ich da immer gern bei denen. Das ist momentan leider auch nicht möglich. Deswegen war ich da auch schon lange nicht mehr.
Aber du hast keine Affinität zum Eishockey selber.
Da waren meine Künste auf dem Eis dann nicht gut genug.
Aber man kann davon ausgehen, dass der Stadionsprecher, der zufälligerweise der gleiche ist wie bei 60, der Stefan Schneider, dass der dann natürlich auch immer vorgestellt hat im Stadion.
Nicht immer, es wurde immer weniger, aber ich durfte einmal sogar den Eröffnungsbulli, so heißt es richtig, genau, machen. Das war auch ganz, das sind ja so Sachen, die ja eigentlich nichts Besonderes sind, aber trotzdem, wenn man irgendwas nicht kennt, dann ist man da aufgeregt und war selbst da so, die zwei stehen dann nebenbei, klar, die haben dann nicht ernst gemacht, aber trotzdem aufs Eis war schon eine tolle Sache.
Der Armin Fee kommt auch in meinem Podcast, hast du ja gehabt als Trainer,
ja.
Deutscher Meister war mit Stuttgart. Ja, und du wolltest eigentlich bleiben, oder? Nur bei Stuttgart, oder? Du bist jetzt, glaube ich, nicht so freiwillig gegangen dann nach Hannover.
Ja, also
ich werde. Soll ich mir jetzt irgendwas ausrichten oder soll ich mir eine Frage stellen? Oder?
Der hat mir einiges verbaut.
Echt? Oh, jetzt auch.
Da wäre ich noch richtig durchgestartet beim VfB. Ja, schade. Es war tatsächlich, ich war ausgeliehen vom HSV und dann ja, war das natürlich eine tolle Zeit, wo das super zusammenpasst. Ich habe auch schon immer, wenn ich nach meinen besten und schlechtesten Trainer gefragt wurde, mal in dem Zusammenhang müsste ich sagen, das war mein schlechtester, aber ganz im Gegenteil, das war eigentlich einer meiner besten, oder muss ich mal den Peter Packold nennen, weil der hat mir eigentlich ganz viel ermöglicht. Was,
also das verstehe ich überhaupt nicht.
Okay, was meine Karriere betrifft, bei 60, der mir das da alles ermöglicht hat, und eben der Armin Fee, weil sich von vielen anderen Trainern schon unterschieden hat. Zum einen, was die Trainingsarbeit betrif. Er war eher der viel beobachtet hat, der natürlich einen guten Co-Trainer hat, im Alfons Hiegel. Der hat dann viel das Training geleitet und er stand immer da und hat alles natürlich im Blick gehabt. Und das war sehr interessant zum Sehen. Hat aber dann immer im richtigen Moment auch wieder eingriffen, dass auch jeder gewusst hat.
Das englische Modell eigentlich.
Dass jeder gewusst hat, also wie ich vorher bei mir mal gesagt habe, bin eher der Ruhige, aber zwischendurch, wenn es was zum Sagen gibt, dann muss man auch zeigen, dass man da ist. Und das hat er super gemacht. Also jeder wusste, er ist der Chef und er ist auch da. Also er ist am Trainingsplatz und es schaut nicht nur zu und macht nebenbei irgendwelche anderen Dinge, weil er keine Lust hat, sondern das war seine Art von Training und das war gut. Und er war immer knallhart in seinen Aussagen, Ansagen, war da zu 100% ehrlich in beiden Richtungen. Und deswegen erwähne ich.
Wieder kein Skandal mit Armin Fee. Also.
Oh, und deswegen erwähne ich ihn da immer natürlich auch bei meinen Top-Trainern. Aber wie du sagst, ja, ich wäre gern noch über das Jahr hinausgeblieben. Den Fehler haben sie in Hamburg gemacht. Damals in der Champions League haben wir erreicht und dachten dann, ja, sie müssen eine gut funktionierende Truppe durch noch bessere Spieler ersetzen, weil wir jetzt noch mehr Qualität braucht, was nach hinten losging. Und das war beim VfB genauso. Also das, die Mannschaft kam über den Zusammenhalt, über den Spaß. Also das gab es bei keiner anderen Truppe, dass wir vor jedem Training eine Dreiviertelstunde vorher mit 10, 12, 13, 14 Mann rausgegangen sind, haben Kreis gespielt, da war schon eine Riesenstimmung, da war Spaß da. Und dann ging erst das Training los. Und das hat sich dann eben auch auf dem Platz dann wieder gespiegelt. Und das haben sie dann eben im Sommer kaputt gemacht, deutscher Meister. Und jetzt spielen wir Champions League, jetzt brauchen wir noch den Spieler, den Spieler, den Spieler.
Ja, Spieler halt ist er dann ja gegangen, glaube ich, der Armin Fee.
Genau, und haben Champions halt dann League, Spieler, die jetzt vielleicht von der Qualität her nicht das Niveau gehabt haben, wie die sie dachten, die sie holen, die aber in die Truppe nicht passt haben. Und das war das beste Beispiel eben VfB. Das gehört einfach dazu und das ist extrem hör ich wichtig.
Podcast rein.
Und da kannst du mal fragen, ob Everton und Co., ob die im Nachhinein, ob er die nochmal gegen Laut und Streller eintauschen würde.
Weißt du, konntest du mal schnell aufschreiben, Everton und Co.
Das wird meine Pressemitteilung.
Wenn der Podcast vom Armin läuft, ja, dann kriegst du die Antwort drauf,
ja,
wieso es mit Benny Laut nicht weitergegangen ist.
Ja. Ich habe nur was aufgeschrieben, Manni, und zwar eine Frage an dich. Wann warst du jemals eine Dreiviertelstunde vor dem Training auf dem Platz?
Puh.
So, die Zeit ist um.
Das haben wir gar nicht abgesprochen, die Frage vorher.
Wir wollen ein bisschen was über deinen Trainingseifer bei Mai erfahren.
Nein, ich war jetzt kein Trainingsweltmeister, ja. Ich war schon immer ein bisschen ein Schlitzohr, ja.
Also, ich habe immer der Titel geschaut. Von dem Podcast heißt Trainingsweltmeister und Stiergeiger.
Nein, ich war schon immer ein bisschen ein cleverer Spieler, ja. Also, ich habe mir so schon immer ein bisschen viel mit Auge gemacht, ja. Und, ja.
Ein geschlampertes
Spiel. Vielleicht schon ein bisschen mehr gelaufen mit der Benny, weil ich war im Mittelfeld und linke Außenbahn oft, habe ich mal aushilfsweise, habe ich mal linker Verteidiger einmal gespielt. Also, da muss man dann schon marschieren und laufen. Aber im Grunde genommen kann ich schon sagen, dass ich jetzt, wie schon gesagt, kein Trainingsweltmeister war. Ich war halt immer sehr clever, habe viel mit Auge gemacht.
Clever als Synonym für Frauen.
Ob der Trainer jetzt herschaut oder nicht. Ja. Also die Klasse, aber ich glaube, da bin ich jetzt nicht der Einzige, der das macht. Also zu der Dame. In der heutigen Zeit wird es natürlich nicht mehr gehen, weil jetzt stehen ja mittlerweile 4, 5 Trainer auf dem Platz. Ja. Zu meiner Zeit hat es 2 gegeben, bei 60. Was der Peter Packholt, guter Übergang, ja. Peter Packholt, wieso dein bester Trainer? Weil er erkannt hat, dass er dich im Sturm aufstellen soll? Oder weil du hier so ein bisschen vom Naturell geändert hat? Er war jetzt auch keine so Laufmaschine.
Ja, war ein Knipser. ja, ich glaube, mit einem Beispiel, glaube ich, kann man das ganz gut beschreiben. Der hat mich mit an dem Tag, wo der Werner Lorand entlassen wurde, das hat er ja übernommen. Und an dem Tag hat er mich auch zu den Profis hochgeholt, hat mich sofort mit zum Training dazugenommen, weil er halt eben vorher schon erkannt hat, okay, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der sollte eigentlich schon länger bei uns mit dabei sein, was der Werner Lorand die Idee nie hatte. Der hat ganz andere Ansichten gehabt. Und von dem her ging das in dem Moment eigentlich dann mit meiner Karriere in die richtige Richtung.
Ich habe ihn ja gehabt als Co-Trainer, also vorher war er nur Spieler und dann ist er zum Co-Trainer geworden und ich kann das sagen, es geht auch anders, Benni, ja. Also man kann also aus einem Stehgeiger auch einen Läufer machen, ja, weil der Peter Packel war ja wirklich lauffaul damals als Stürmer und dann als Co-Trainer bei den Trainingseinheiten ist er wirklich vorne wegmarschiert, also der ist alles vorne weggelassen, die 1000-Meter-Läufe, die Ausdauerläufe, Der war mir vorne dabei, der war teilweise sogar noch fitter wie.
Ja, aber das
war,
ist ja eigentlich,
also, schon sagen, der war fitter wie ich eigentlich.
Das ist ja dann eigentlich noch schlimmer, weil dann war er ja einer, der hat laufen können und hat es aber im Spulen nicht gemacht. Und bei mir, ich behaupte mal, es war nicht mehr drin.
Nur mal ganz kurz zur Eingangsfrage: Impfen oder nicht, da hast du ganz deutlich ja gesagt. Wieso?
Ja, ich denke, ja, es ist eine freiwillige Sache, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn bei uns oder ja, mittlerweile ja fast überall ein Impfstoff auf den Markt kommt, dass der auch wirklich so weit getestet wurde und hinterfragt wurde und überprüft wurde, dass man sich da drauf verlassen kann. Klar, es gibt immer einzelne Ausnahmen, das ist aber, glaube ich, nicht nur beim aktuellen Impfstoff der Fall gewesen, sondern auch bei anderen. Und deswegen bin ich mir, finde ich es gut, wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen, aber für mich ist dann ganz klar, dass ich mich auch impfen lasse.
Mani, du lässt dich, glaube ich, sogar mit AstraZeneca impfen, hast du gesagt, gell?
Sofort. Ja. Ich habe da mit kein Problem, dass ich mir jetzt auch mit AstraZeneca. Wenn man überlegt, dass sie 17 Millionen Menschen mit AstraZeneca impfen lassen und es gibt 8 Leute oder 7, die daran gestorben sind, also ist das prozentual. Ja. Ja, das ist schon. So, letzte Frage an Benni.
Jeder war nicht.
Okay.
Darf ich nur kurz, weil was mich da interessiert, also früher hat es geheißen, wenn eine Pest vorüber war, dann gab es immer irgendwelche Orgien. Stell mir vor, wir haben jetzt den Tag X, das ist der Tag, offizielles Ende der Pandemie. Was ist das Erste, was du da machst?
Ich weiß es nicht, warum ich in dem Zusammenhang irgendwie aufs Oktoberfest komme, auf die Wiesn komme, aber das ist natürlich so ein Fest, das fehlt. Also,
das ist auch ziemlich ähnlich.
Und ich habe die Befürchtung, dass es auch dieses Jahr ziemlich eng wird mit der Wiesn und auch, dass die sowieso nicht so stattfindet, wie wir sie kennen. Und deswegen gibt es mit Sicherheit ganz viele Sachen, die man sich auch vorher freut. Geburtstage nachholen, irgendwelche
Freunde treffen,
abends essen gehen etc. Aber wenn der Tag wieder da ist, wo wir wieder wie früher aufs Oktoberfest marschieren können, das steht ziemlich weit oben in meiner Liste.
Ganz kurz noch, dein Lieblingsplatz auf der Wiesn.
Mein was?
Dein Lieblingsplatz.
Mein Lieblingsplatz.
Auf der Empore im Himmel der Bayern.
Da sind wir natürlich oft gewesen. Auf der Wiesn mittlerweile muss man ja froh sein, wenn man irgendwo Platz hat. Da haben wir Gott sei Dank, dank der 60er und der Birgit Zacher von Hacker immer eine gute Möglichkeit, einen Platz zu finden. Dadurch, dass ich eh nicht unbedingt mitten rein will, ist das da ganz schön. Ja. Von dem her ist das ein sehr guter Platz. Spätel von mir arbeitet noch im Schützen. Fühle ich mich dann tatsächlich auch ganz wohl.
Okay. Ihr Zeuge, ich sage nichts mehr.
Nein, der 40er steht ja bald an, oder?
Oh ja.
Und? Wie sind da so die Gefühle? Oder ist es total egal, oder?
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Gibt es irgendwann, wo man sich nicht mehr auf seinen Geburtstag freut? Oder beim 40er war das vielleicht noch nicht der Fall. Also ich bin mit mir im Reinen, ich fühle mich eigentlich ganz fit, ganz gut, von dem her freue ich mich, oder was heißt freue mich, aber es belastet mich nicht in dem Fall. Wie wir gerade gesagt haben, mit der großen Feier, glaube ich, wird es noch nichts, aber die wird irgendwann nachgeholt.
Wir reservieren dir auf der Empore ein kleines Plätzchen, wo du dann mit deinen 300 engsten Freunden schön feiern sollst.
Also das mache ich. Ich muss ja sagen, das ist ein Podcast, der muss man sagen, Benni schaut gut aus, er ist topfit. Nach außen hin. Ja. Also wir haben schon andere Kollegen auch gesehen, die im Alter nicht mehr so aussehen wie mir, sage ich jetzt einmal.
Ja, beim einen ist es vielleicht Veranlagung, in welche Richtung auch immer. Klar, ich bin jetzt nicht der Lust hat, irgendwie wahnsinnig auseinanderzugehen.
Da geht es nicht um Lust, das ist eine Veranlagung.
Ja, meine Frau sieht auch immer noch top aus. Ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen mithalten. Von dem her hat man da schon einen gewissen Druck, auch in Zukunft eine ordentliche Figur zu machen.
Wunderbar.
40 ist das neue 30. In diesem Sinne auch danke an 8020, unsere Agentur. Und ja, toll, wir haben jetzt nicht so viele Skandale erfahren, wie wir wollten, aber doch sehr viele Einblicke in dein Leben bekommen. Und da sage ich von meiner Stelle erst Dankeschön dafür.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank,
dass du dir Zeit genommen hast, dass du hierher kommst.
Vielen Dank, Podcast. Hat mir Spaß gemacht mit euch beiden.
Wunderbar, super. Alles Gute für deine weitere Zukunft, für deine weiteren Pläne, was hast oder ob sie das vielleicht auch ausgibt, mal irgendwo funktioniert.
Warten wir ab. Ja. Dankeschön.
Merci.
Ciao, servus.